www.freudenbotschaft.net. Die Trinität Gottes. Die Entstehung der Trinität. Die Herkunft des Sohnes aus dem Vater. Das Nebeneinander von Vater, Sohn und Geist in vielen Bibelstellen ist ein starker Hinweis auf die Dreieinigkeit. Es stellt jedoch keinen hinreichend logischen Beweis für die Göttlichkeit Jesu dar und zeigt auch nicht, dass der Heilige Geist eine Person ist. Diese Nachweise werden in der vorliegenden Erklärung mehrfach gegeben, denn die Göttlichkeit aller drei Personen der Trinität lässt sich biblisch gut belegen. Warum Jesus Gott ist. Die Gottheit Jesu schreibt Manfred Macher in Jesus Christus, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, folgendes: Wie kaum ein Teil der Christologie wird diese Lehre angegriffen und hinterfragt. Die Kirchengeschichte ist ein beredtes Zeugnis dafür und auch die Auseinandersetzungen mit dem Islam und der Sekte der Zeugen Jehovas beweisen dies eindrücklich. Wir Lehren, die diese Tatsache leugnen, müssen apologetisch bekämpft werden. Dazu zählen wir vor allem die Religion des Islam und die Sekte der Zeugen Jehovas. Jesus Christus ist deshalb Gott, weil er die Eigenschaften besitzt, die allein Gott zustehen, wie zum Beispiel Allwissenheit, Allmacht, göttliche Liebe, Licht und bleibende Allgegenwart. Als Gott kann Jesus jederzeit und überall gleichzeitig sein. Johannes 16, Vers 30. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Hierdurch glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Matthäus 28, Vers 18. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 21. Unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Johannes Kapitel 15, Vers 9. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Johannes 1, Vers 9. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Johannes 8, Vers 12. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Matthäus 28, Vers 20. Und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus Christus ist deshalb Gott, weil er die Gedanken der Herzen kennt und der uns berufende Heilige ist. Offenbarung 2, 23. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, 15. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Offenbarung 3, Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat: Öffnet und niemand wird schließen, und schließt und niemand wird öffnen. Der göttliche und unwandelbare Ewigkeitscharakter Jesu wird in Micha, Kapitel 5,1, 1. Johannes 5,20, Jesaja 9,6 klar und deutlich bezeugt. Micha 5,1. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. 1. Johannes 5, 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Jesaja 9, Vers 6. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Da der äonische und für Zeugenszeit bestehende himmlische Thron Jahwes laut Psalm 45, 7 und 8 und Hebräer 1, 8 der Herrschersitz Jesu ist, ist der Sohn, der von Gott gesalbte, über alles regierende, ewige Gott, also der in seiner Präexistenz aus dem Himmel stammende Herr. Er ist demnach der Wahrhaftige, in welchem wir sind. Der Sohn ist das ewige Leben und die Wahrheit in Person. Psalm 45, Vers 7 und 8. Dein Thron, Gott, ist immer und ewig. Ein Zepter der Gradheit ist das Zepter deiner Herrschaft. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Hebräerbrief 1, Vers 8. Und von dem Sohn aber, dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, 47. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Jeremia 10, Vers 10a. Aber Yahweh Elohim ist Wahrheit, er ist der lebende Elohim und der äonische Regent. Diesen Zusammenhang kann aber nur derjenige begreifen, der die Trinität im Heiligen Geist bejaht. Wer die Dreieinigkeit ablehnt, hat den Wahrhaftigen nicht erkannt und befindet sich folglich auch nicht in ihm. Er kennt das Leben nicht, ihm ist Gott unbekannt. Wenn die Bezeichnung Wahrhaftiger für sich allein steht, Benedikt Peters, geht es immer um den Sohn. Ansonsten ist der Gottvater gemeint. Jesus ist Gott, weil er den prophetischen Namen Immanuel trägt, welcher mit uns ist El, Gott bedeutet. Als allmächtiger Gott ist der Sohn in der Lage, seine Verheißungen einzulösen und uns zu helfen. Die Gottheit Jesu wird durch seine übernatürliche Geburt bestätigt. Jesaja 7, Vers 14. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Matthäus 1, 22. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist, durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie wird seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns. Den Titel Elmächtiger, starker Gott tragen gemäß Jesaja 9, Vers 5 und Jesaja 10, die Verse 20 und 21, sowohl Jesus als auch Yahweh, der Heilige Israels. Es keine zwei starken Götter geben kann, sondern nur ein einziger Gott existiert, ist Jesus Yahweh. Der gesalbte Regent ist der Allmächtige. Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Jesaja, Kapitel 10, Vers 20 und 22. An jenem Tag wird es geschehen, da wird der Rest Israels und was vom Haus Jakob entkommen ist, sich nicht mehr länger auf den stützen, der es schlägt, sondern es wird sich auf den Herrn, den Heiligen Israel, stützen in Treue. Ein Rest wird umkehren, ein Rest Jakobs zu dem starken Gott. Der Sohn Gottes ist Gott, weil er Dinge tat bzw. tun wird, die nur Gott vollbringen kann, wie zum Beispiel die Schöpfung und Erhaltung aller Dinge. Jesus trägt und belebt das All, er vergibt Sünden, besitzt eine alle Propheten übertreffende Lehrautorität. Die sprachen im Namen Gottes, er redet aber unmittelbar. Und er weckt die Toten. Als selbst von den Toten Auferstandener wird er das kommende Weltgericht tätigen. Jesus Christus ist zugleich Retter und Richter. Eine solche Autorität hat allein Gott. Manfred Macher zitiert aus Louis Berghoffs Systematic Theology in Jesus Christus, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit folgendermaßen. Alle unmittelbaren und mittelbaren Attribute Gottes beschreiben auch den Sohn Gottes. Erstens, nicht mittelbare Attribute. A. Selbstexistenz Gottes. B. Unveränderlichkeit. C. Unendlichkeit. D. Die Einheit Gottes. Zweitens, mittelbaren Attribute. A. Gottes Geistwesen. B. Intellektuelle Attribute. Kenntnis, Weisheit, Wahrhaftigkeit. C. Moralische Attribute. Güte, Liebe, Gnade, Erbarmen, Geduld, Heiligkeit, Gerechtigkeit. D. Attribute der Souveränität. Wille, Kraft, Macht. Wie sollte der Sohn nicht Gott sein, wenn gemäß Kolosserbrief 1, Vers 19 und Kolosser 2, 9 und 10 gesamte Fülle der Gottheit in ihm wohnt? Hier wird kein Abstrich gemacht. Kolosser 1, 19. Denn es gefiel der ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Kolosser 2, Vers 9 und 10. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Benedikt Peters schreibt in kai.org.de folgendes: Wenn die ganze Fülle der Gottheit in Christus wohnen kann, dann muss er Gott selbst sein, denn wer sonst vermöchte, Gott in seiner Fülle zu fassen? Salomo bekannte einst: Siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Nichts Geschaffenes vermag den Schöpfer zu fassen, weder das Haus, das Salomo gebaut hatte, noch ein Engel, noch sonst ein Geschöpf. Nur der Schöpfer selbst kann die Fülle Pantopleroma enthalten. Mithin bezeugt hier der Kolosserbrief erneut in unmissverständlicher Weise die Gottheit Jesu Christi. In Unterschlagung des wichtigen Unterschieds zwischen Gottheit und Göttlichkeit, das Göttliche, versucht die Wachtturmgesellschaft in ihrer neuen Weltübersetzung Kolosser 2, Vers 9 umzuinterpretieren, indem sie den Begriff Gottheit in diesem Vers lediglich als eine göttliche Wesensart, also eine Art Ausstrahlung des Schöpfers darstellt, das heißt, als eine Göttlichkeit auffasst, die gemäß Römerbrief 1, Vers 20 an seiner Schöpfung gesehen werden kann, ohne dass diese dadurch selbst Gott ist. Durch diese Verdrehung leugnen die Zeugen Jehovas die biblisch bezeugte vollständige Gottheit, die in dem Gott, Jesus Christus, unbegrenzt wohnt. Der Sohn Gottes besitzt nicht nur einen Glanz von Göttlichkeit, so dass man aufgrund seiner Person auf Gott schließen könnte, sondern in ihm wohnt die gesamte Fülle Gottes, alles, was Gott ist, so dass Jesus selbst Gott ist. Um dies ganz deutlich zu unterscheiden, sagt Paulus in Kolosser 2, 9 nicht Göttlichkeit oder Göttliches, sondern Fülle und Gottheit. Benedikt Peters zitiert folgendermaßen aus W.E. Wines Expository Dictionary of New Testament Words. In Römer 1,20 legt der Apostel dar, wie viel man von Gott erkennen kann aufgrund seiner Selbstoffenbarung in der Natur, angesichts jener Spuren seiner selbst, die Menschen allenthalben in der sie umgebenden Welt erkennen können. Durch diese Hilfen aber kann niemand den persönlichen Gott als Retter kennenlernen. Er kann nur durch die Offenbarung seiner selbst im Sohn erkannt werden. Aber im zweiten Abschnitt, Kolosser 2, Vers 9, sagt Paulus, dass die ganze Fülle der absoluten Gottheit im Sohn wohnt. Es waren dies nicht lediglich Strahlen göttlicher Herrlichkeit, die ihn umgaben und seiner Person für eine Zeit mit einem Glanz erhellten, der nicht sein eigener war. Vielmehr war und ist er der absolute und vollkommene Gott. Und der Apostel verwendet Theotes, um diese wesenhafte und personhafte Gottheit des Sohnes zu bezeichnen. Warum Jesus Gott und Sohn Gottes ist. Obwohl die vollständige Gottheit in Jesus in jeder Beziehung wohnt, können viele Christen nicht erklären, warum Jesus Gott und dennoch auch der Sohn Gottes sein kann, da beides sich zu widersprechen scheint. Zudem wird biblisch vorwiegend die Sohnschaft Jesu Gott gegenüber betont. Ein unbiblischer Lösungsversuch dieses vermeintlichen Problems stellt der Modalismus mit seinen Ausprägungen Monarchianismus, Partipassianismus und Sabellianismus dar, nach welchem der unteilbare Gott quasi wie ein Schauspieler abwechselnd die Erscheinungsformen Vater, Sohn und Heiliger Geist annimmt, sich also lediglich verschiedenartig manifestiert, aber nicht aus autonomen Hypostasen, also drei unabhängigen Wesensteilen besteht, die für sich selbst einen Teilaspekt der gesamten Gottheit bilden. In Tiefgang, die Gemeindebibelschule der FEG Pforzheim, wird dem Modalismus in Trinität Gott ist Beziehung folgendermaßen widersprochen. Gott ist drei Personen. Das bedeutet, dass der Vater nicht der Sohn ist, der Sohn nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist nicht der Vater. Sie sind voneinander zu unterscheiden. Der Vater ist nicht am Kreuz gestorben, sondern der Sohn. Der Sohn wohnt nicht in den Herzen der Gläubigen, sondern der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat nicht den Sohn auf die Erde gesandt, sondern der Vater. Jede der drei Personen handelt, fühlt, denkt, spricht als eigene Person. Hinsichtlich der Schwierigkeit, die Dreieinigkeit Gottes mit korrekten Begriffen zu benennen, schreibt Charles Ryrie in die Bibel Verstehen Folgendes. Das Wort Personen könnte irreführend sein, als gäbe es drei Einzelwesen innerhalb der Gottheit. Doch welches andere Wort könnten wir verwenden? Substanz klingt zu materialistisch. Vielleicht sollte man Essenz vorziehen. Mancher wird nicht wissen, was eine Hypostase ist. Ein Blick in das Wörterbuch kann aber Abhilfe schaffen. Obwohl das Wort Person nicht optimal ist, schützt es vor dem Modalismus. Während die Wendung gleich an Substanz oder vielleicht besser Essenz sich gegen den Tritheismus verwahrt. Die gesamte unteilbare Essenz Gottes wohnt gleichermaßen in jeder der drei Personen. Auch Augustinus stieß sich an dem Wort Personen, um die drei Hypostasen zu beschreiben. Dennoch verwendete er das Wort, um nicht schweigen zu müssen. Anders als die Modalisten vertreten heute die meisten christlichen Theologen eine ontologische, das heißt seinsmäßige Trinität. Gemäß dieser Vorstellung offenbarte sich Gott in der Heilsgeschichte gemäß seinem eigenen Wesen. Er splittete sich nicht irgendwie in drei Teile auf, sondern war vielmehr schon von Ewigkeit an die ungeteilte Summe seiner drei Hypostasen. Diese Sicht auf Gottes Wesen beruht auf dem biblisch korrekten athanasischen Glaubensbekenntnis aus der Zeit des Konzils von Chalkedon 451 nach Christus, welches folgendermaßen lautet: Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Und doch sind sie nicht drei Götter, sondern ein Gott. Die dazu gegebene Schlussfolgerung, dieser eine Gott existiere von Ewigkeit her in drei Personen, die vollkommen gleich sind und jeweils völlig die göttliche Natur, Essenz besitzen, ist jedoch nur zum Teil richtig. Denn, wie noch gezeigt werden wird, besitzt der Sohn, was sein Dasein innerhalb der Schöpfung angeht, einen Anfang, eine Art Geburt, ohne jedoch dadurch seine göttliche Existenz einzubüßen, die bereits vor der Erschaffung vorhanden war und auch zukünftig bestehen bleiben wird. In einer ewigen, im Sinne von zeitlich unendlichen Dreieinigkeit kann also nicht die Rede sein. Der bei Athanasius vorkommende Ausdruck ewige Zeugung ist ebenfalls als unlogisch abzulehnen, denn mit ihm will man das biblisch bezeugte Hervorgehen Jesu aus dem Gottvater damit vereinbaren, dass beide angeblich absolut gleich und ewig sind. Die Gleichmacherei der drei Hypostasen Gottes rührt vermutlich aus der unbegründeten Furcht, bei einer Unterschiedlichkeit von Vater, Sohn und Geist zwangsläufig zu einem Dreigott-Glauben zu gelangen. Durch die vorliegende Auslegung soll jedoch deutlich werden, dass der Gottsohn ursprünglich zwar wesensmäßig mit dem Gottvater deckungsgleich war, er aber diese vollkommene Übereinstimmung mit der Herrlichkeit Gottes freiwillig verlor, als er auf die Engelstufe hinabstieg, als Mensch inkarnierte und schließlich in die unteren Orte des Todes gelangte. Trotz dieser relativen äußerlichen Minderung und Einschränkung Jesu blieb er stets derselbe Gott, der er vor Anbeginn der Welt gewesen war. Seine göttliche Natur, die Essenz seines Wesens, behielt er stets bei. Von einer rangmäßigen Gleichheit des Sohnes mit dem Vater kann dennoch nicht die Rede sein, denn er ordnete sich Gott fortwährend unter. Jesus unterstellte sich dem Vater sogar schon vor Anbeginn der Zeit, obwohl er damals äußerlich völlig übereinstimmend mit ihm war, also Gott in nichts nachstand. Der krankhafte Versuch vieler Trinitarier, Jesus vom Vater auf ewig gleichwertig zu machen, das Augsburger Bekenntnis spricht von drei gleichmächtigen und gleich ewigen Personen, rührt aus ihrem Unverständnis des relativen Anfangs und Hinabstiegs des Sohnes innerhalb der Schöpfung her. Er hat auch mit der falschen Deutung des Wortes ewig zu tun. Umgekehrt verkennen Vertreter des Dreigottglaubens, zum Beispiel die Mormonen und Unitaristen, die wesensmäßige Einheit der drei Hypostasen Gottes. Sie begreifen weder ihren Ursprung noch die Art und Weise, wie sie erhalten bleibt. In Tiefgang, die Gemeindebibelschule der FEG Pforzheim, wird in Trinität, Gott ist Beziehung, folgendermaßen gegen Tritheismus und Unitarismus argumentiert. Es gibt nur einen Gott, obwohl es drei Personen der Gottheit gibt, es ist doch ein Gott und nicht drei. Es ist ein Wesen in drei Personen. Die drei Personen sind nicht nur eins in ihren Absichten und Handlungen, sondern in ihrem Wesen. Sie sind ein Gott, nicht drei Götter. Weder die Betonung der Vielfalt der Dreieinigkeit auf Kosten ihrer Einheit, also der Dreigottglaube, noch die Herausstellung der Einheit Gottes unter Leugnung seiner Trinität, wie im Unitarismus der Fall, sind biblisch. Arianer, also Leugner der Gottheit Jesu, vertreten zwar richtigerweise den Beginn des Sohns durch Gottes Zeugnung, sie missverstehen aber, dass dieser absolute Anfang Jesu innerhalb von Gott vor dem Einsetzen von Raum und Zeit erfolgte und deshalb sein göttliches Wesen nicht tangiert. Auch wenn der von Athanasius in diesem Kontext benutzte Ewigkeitsbegriff falsch ist, verstand er diesen inneren Akt Gottes besser als Arius. Auch missdeuten Arianer die biblisch korrekte Subordination Jesu unter den Gottvater als einen Beweis dafür, dass er lediglich ein Mensch gewesen sei. Der Sohn stimmte aber schon als Gott vor Beginn der Schöpfung mit dem Vater vollkommen überein, denn er richtete sich bereits damals auf ihn aus, das heißt, er gehorchte Gott nicht nur als Mensch, sondern auch da, wo er es wegen seiner Göttlichkeit eigentlich nicht hätte tun müssen. Der Sohn und der Heilige Geist sind keine Geschöpfe, sondern Teile der dreieinigen Gottheit. Jesu Hinabstieg und seine Subordination zeigen weder, dass er ein Geschöpf ist, Arianismus, noch wurde er dadurch zu einem weiteren Gott, Tritheismus bzw. Polytheismus. Was die monotheistischen Juden nicht begreifen konnten, war, dass der Messias in der Knechtgestalt eines Menschen kam, um die Welt zu erlösen und dennoch als Gottes einiger, ewiger Sohn und Gott die Vollmacht besaß, ein bleibendes geistliches Reich aufzurichten. Die Geburt des Sohnes aus dem Vater. Gewöhnlich wird Psalm 2,7 gemäß Apostelgeschichte 13, 32 bis 37 auf die Auferstehung des Sohnes aus dem Totenreich bezogen, weshalb ein tiefes, chiastisches und die ewige Priesterschaft Jesu betreffendes Geheimnis darin liegt, man diesen Vers wörtlich nimmt, denn dann war der Wesensteil Gott Sohn vor Anbeginn der Welt im Wesensteil Gott Vater enthalten gewesen, bevor er aus ihm, ähnlich wie bei einer Geburt, herausgegeben wurde. In der Davar-Übersetzung steht im Psalm 2, Vers 7 geschrieben, dass der Vater den Sohn als den Tag gebar. Denn das hebräische Wort Yalat bedeutet gebären und nicht zeugen. Zeugen wird biblisch durch den Begriff Yada, erkennen, ausgedrückt. Psalm 2, Vers 7. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Psalm 2, 7 in der Davar-Übersetzung. Ich will aufzählen dem Gesetz zu. Jahweh sprach zu mir, mein Sohn bist du. Ich gebar dich den heutigen Tag. Apostelgeschichte 13, 32 bis 37. Und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat, so dass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehrte, hat er so ausgesprochen. Ich werde euch die zuverlässigen, heiligen Güter Davids geben. Deshalb sagt er auch an einer anderen Stelle, du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Denn David freilich entschlief, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hatte und wurde zu seinen Vätern versammelt und sah die Verwesung. Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht. Das innere Verhältnis zwischen dem Vater und dem Sohn kann kein Geschöpf zu Gott haben. Paulus gibt Psalm 2, Vers 7 in Hebräer 1, 5 und Hebräer 5, die Verse 5 und 6, folgendermaßen wieder. Hebräer 1, 5. Denn zu welchem der Engel sagte er irgendwann, mein Sohn bist du, ja du, ich, heute habe ich dich erwerden lassen. Und noch dazu, ich werde ihm zum Vater sein und er, ja er, wird mir zum Sohn sein. Hebräer 5, Vers 5 und 6. So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Wie er auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Durch diese Hervorbringung Jesu, Nichtzeugung, mit wem hätte der einzig existierende Gott den Sohn auch zeugen können? Jesus wurde nicht gezeugt, sondern aus Gott generiert, entstand die Zweieinigkeit des Herrn mit seinem Vater. Genau genommen macht es erst ab diesem Ereignis Sinn, von Gott Vater und Gott Sohn zu sprechen, denn vorher waren diese Wesensteile der Gottheit, wenn auch durchaus vorhanden, nicht räumlich voneinander getrennt, denn Zeit und Raum, wie wir sie kennen, hatten damals noch nicht begonnen. Dieser ursprüngliche außerzeitliche Zustand des Gottwortes, also des Sohnes, und seine damalige Ausrichtung und damit Unterordnung auf den später Vater genannten Teil der Gottheit, im folgenden Bibelvers als Gott bezeichnet, beschreibt der Apostel Johannes folgenderweise, Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war zu dem Gott und Gott war das Wort. Johannes 1, 1 betreffend erklärt Charles Ryrie in die Bibel verstehen folgendes. Johannes hätte sich nicht deutlicher ausdrücken können, um klarzustellen, dass das Wort Gott war und doch nicht dasselbe wie der Vater ist. Dass das Wort nicht Gott, sondern lediglich ein Gott war, wie die Zeugen Jehovas behaupten, ist eine falsche Übersetzung von Johannes 1,1. Die unbestimmte Form ein kommt im Johannesevangelium vor Gott nirgends vor und ist deshalb in diesem Vers sehr unwahrscheinlich. Stünde der Satz allein da, könnte man ihn so auffassen, dass hier ein unbestimmter Gott gemeint ist. Im gegebenen Zusammenhang ist das aber unmöglich. Er ist ein prädizierender Nominalsatz, bei welchem beim ausgesagten Rema, das Wort war im Anfang, es war bei Gott, es war Gott, der Artikel weggelassen wird. Ebenso wenig wie bei den Aussagen Gott ist Geist, Gott ist Licht, Gott ist Liebe, besteht in Johannes 1,1 grammatikalisch und theologisch das Recht, ein vor Gott hinzuzufügen. Auf kai.org.de wird der Wachturmgesellschaft ein kümmerliches Verständnis für die Eigenheiten der griechischen Sprache mutwillige Unsachlichkeit und Willkür attestiert. Auch wegen der Nicht-Austauschbarkeit der Satzglieder in Johannes 1,1 kommt Benedikt Peters in seiner sehr guten grammatikalischen Analyse des Verses zum folgenden Schluss. Wenn Johannes bewusst nicht sagt, Logos war ho Theos, also der uns bekannte und eben genannte Gott, dann eben ohne Artikel, der Logos war Theos, dann geht es ihm nicht um die Identität des Logos mit Theos, sondern um das Wesen des Logos. Und da könnte er deutlicher nicht sein. Er ist ewig. Er ist Gott zugewandt. Er ist Gott. Er ist Schöpfer. Es ging aber nicht zu sagen, Gott ist das Wort, genauso wenig wie man sagen könnte, Gott ist Christus. Nein, Christus ist Gott. Das Wort ist Gott. Warum ist es falsch zu sagen, Gott ist Christus oder Gott ist der Sohn? Gott ist einer, aber in seiner Fülle geoffenbart als drei Personen. Gott ist darum nicht der Sohn allein, sondern der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Somit erreicht Johannes mit einer einfachen syntaktischen Maßnahme zweierlei. Er bezeugt die Gottheit Jesus Christi, aber er bezeugt gleichzeitig, dass Christus allein nicht Gott ist, sondern dass Gott in mehr als einer Person geoffenbart ist. Natürlich müssten wir von der anderen Seite her argumentieren. Johannes knüpft ja an das Alte Testament an. Von da kannte der Israelit nur eine Person der Gottheit. Johannes fährt nun fort und sagt, der Schöpfer, der alles geschaffen hat, von dem das erste Kapitel der Bibel spricht, ist Gott. Aber er ist eine eigene Person bei Gott. In der Gottheit sind mehrere Personen. So bereitet die Einleitung den Leser nicht nur auf die im Johannesevangelium besonders deutlich gelehrte Gottheit Jesu vor, sondern auch auf die im Neuen Testament deutlich entfaltete Lehre der Dreieinigkeit. Der Wachturmzeugenreduzierung Jesu auf einen Aushilfs- und Nebengott ist nicht diskutabel, denn sie generiert einen unbiblischen zweiten Gott und impliziert Polytheismus. Weil die Zeugen Jehovas weder den Vater noch den Sohn erkennen, sind sie gemäß Johannes 15, 23, 24 und Johannes 16, die Verse 2 und 3, gottlose Scheinchristen, die einen falschen Jesus verkündigen. Denn wenn man Johannes 1,1 mit Jesaja 43,10 logisch kombiniert, versteht man, dass das bereits im Anfang vorhandene, wesenhafte Wort, Jesus Christus in Person, derselbe Gott ist, vor welchem kein anderer Gott war und nach welchem kein anderer Gott auch kein Aushilfsgott sein wird. Jesaja 43, Vers 10. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir wurde kein Gott gebildet und nach mir wird keiner sein. Erst durch die Herausgabe des später Sohn genannten Teils Gottes begann die Zeit, der wesenhafte Tag. Mit im Anfang ist in Johannes 1,1 vermutlich der Heilige Geist gemeint, welcher ebenfalls eine enge, untrennbare Einheit mit dem wesenhaften Anfang bildete. Das heißt, ebenso wie der Sohn mit dem Vater eins war, sich also in ihm befand. Nach der Geburt des Sohnes, er wurde nicht erschaffen, richtete sich der Gottsohn, vom Apostel Johannes weiterhin als das Wort bezeichnet, auf denselben Teil der Gottheit aus wie bereits zuvor. Johannes 1, Vers 2. Dieses war im Anfang zu dem Gott. Diese Hypostase Gottes nannte Jesus aber nunmehr Vater, denn durch sein Herauskommen aus Gott wurde er zu dessen Sohn, der von ihm später in die Welt entsandt werden konnte. Die ewige priesterliche Hinwendung und damit Unterstellung des Gottsohns zum Gottvater war vor dem Einsetzen der Zeit und auch danach nur im Gottgeist möglich. Sie wurde niemals unterbrochen. Deshalb sprach Jesus zu den Juden sehr oft von seinem Vater. Johannes 8, Vers 42. Daher sagte der Jesus zu ihnen: Wenn der Gott unser gemeinsamer Vater wäre, liebtet ihr mich gleichsam, denn ich kam aus dem Gott heraus und ich traf ein. Denn aber auch nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern jener schickte mich. Obwohl Gott, der Sohn, vor dem Moment des Beginns des physikalischen Daseins als ein Teil der dreieinigen Gottheit in dem unialen, also einzig seienden Gott vorhanden war, das heißt anders als jede Schöpfung immer schon existierte, das ist seine Präexistenz, besaß er, was seinen Zustand nach diesem Beginn angeht, einen zeitlichen Anfang, nämlich den seiner Geburt als Sohn, also seiner äußerlichen Trennung vom Gottvater. Deshalb wird Jesus in der Bibel auch als das Alpha und das Omega bezeichnet. Der allmächtige Sohn ist der Anfang und die zurückkommende Vollendigung der gesamten Schöpfung. Er ist also definitiv nicht unendlich. In Kombination mit diesen Versstellen ist Jesus gemäß Jesaja 44, Vers 6 Yahweh der Herrscharen, also der einzige, erste und letzte. Offenbarung 1, Vers 8: Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, er ist und er war und er kommt, der Allmächtige. Offenbarung 21, Vers 6: Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Offenbarung 22, Vers 12 und 13. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott.